So, einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Ich freue mich, dass es doch wieder recht voll ist. Und ja, und wir möchten jetzt den Abend einfach gemeinsam beginnen im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich möchte mit uns beten, ja. Vater im Himmel, danke, dass wir hier so frei zusammenkommen dürfen heute Abend. Danke, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, der hier ist, der mitten unter uns ist, dass du, Jesus, mitten unter uns bist mit deinem Geist, dass du zu jedem und jeder zu uns reden möchtest, dass du uns anrühren möchtest. Du siehst, wo wir herkommen, was los war zu Hause, in der Familie, was jeder mitbringt. Und rede du heute Abend, ich danke dir dafür. Amen. Vermutlich ein Stück restliche Glut von einer Kohle im Backofen hat im September 1666 den großen Brand von London ausgelöst. Vielleicht weiß das jemand. Da ist angeblich, also laut geschichtlicher Unterlage, Wikipedia und so weiter, über 80% von der Stadt zerstört worden. 100.000 Einwohner in dem Jahr 1666, ganz schön viel, wurden obdachlos. Es sind Gott sei Dank recht wenige Opfer zu beklagen gewesen, aber viele Obdachlose. Und warum erzähle ich das? Kleine Ursache, große Wirkung. Das würde ich auch heute Abend unter den Text stellen, den die Ute uns jetzt lesen wird.
Ich lese uns den Text aus der Lutherbibel vor. Die Überschrift heißt Achans Diebstahl. Josua Kapitel 7. Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten, denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas vom Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven liegt, östlich von Bethel, und sprach zu ihnen: Geht hinauf und erkunde das Land. Und als sie hinaufgegangen waren und Ai erkundet hatten, kamen sie zu Josua zurück und sprachen zu ihm: Lass nicht das ganze Kriegsvolk hinaufziehen, sondern etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen, damit nicht das ganze Volk sich dorthin bemühe, denn ihrer sind wenige. So zogen hinauf vom Volk etwa 3.000 Mann. Aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann. Sie hatten sie nämlich von dem Tor bis zu den Steinbrüchen gejagt und am Abhang erschlagen. Da verzagte das Herz des Volks und ward zu Wasser. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend, samt den Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sprach: Ach Herr, Herr, warum hast du dies Volk über den Jordan geführt und gibst uns in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen? O, dass wir doch jenseits des Jordans geblieben wären. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kananiter und alle Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und unseren Namen ausrotten von der Erde. Was willst du dann für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf, warum liegst du da auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und habe von dem Gebannten genommen und gestohlen und haben es verheimlicht und zu ihren Geräten gelegt. Darum kann Israel nicht bestehen vor seinen Feinden, sondern sie müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind dem Bann verfallen. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte tilgt. Steh auf, heilige das Volk und sprich: Heiligt euch auf morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Es ist Gebanntes in deiner Mitte, Israel. Darum kannst du nicht bestehen vor deinen Feinden, bis ihr das Gebannte von euch tut. Und morgen früh sollt ihr herzutreten, ein Stamm nach dem anderen. Und welchen Stamm der Herr treffen wird, der soll herzutreten. Ein Geschlecht nach dem anderen. Und welches Geschlecht der Herr treffen wird, das soll herzutreten. Ein Haus nach dem anderen. Und welches Haus das Herr treffen wird, das soll herzutreten. Mann für Mann. Und wer so mit dem Gebannten angetroffen wird, den soll man mit Feuer verbrennen, mit allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten und einen Frevel in Israel begangen hat. Da machte sich Josua früh am Morgen auf und ließ Israel herzutreten, einen Stamm nach dem anderen. Und es wurde getroffen der Stamm Juda. Und als er die Geschlechter Judas herzutreten ließ, wurde getroffen das Geschlecht der Serachiter. Und als er das Geschlecht der Serachiter herzutreten ließ, wurde Sabdi getroffen. Und als er sein Haus herzutreten ließ, Mann für Mann, wurde getroffen Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdes, des Sohnes Serachs aus dem Stamm Juda. Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und bekenne es ihm und sage mir, was du getan hast und verhehle mir nichts. Da antwortete Achan Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels. So habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange von Gold, 50 Lot schwer. Danach gelüstete mich und ich nahm es. Und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Da sandte Josua Boten hin, die liefen zum Zelt, und siehe, es war verscharrt in seinem Zelt und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Zelt und brachten es zu Josua und zu allen Israeliten und legten es nieder vor dem Herrn. Da nahmen Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, samt dem Silber, dem Mantel und der Stange von Gold, seine Söhne und Töchter, seine Rinder und Esel und Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte, und führten sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sprach: Weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Und als sie gesteinigt hatten, machten sie über ihm einen großen Steinhaufen. Der ist geblieben bis auf diesen Tag. So kehrte sich der Herr ab von dem Grimm seines Zorns. Daher nennt man diesen Ort Tal Achor bis auf diesen Tag.
Tja, also kleine Ursache, einer klaut was, große Wirkung, Auswirkung auf 2 Millionen Menschen. Achan hat was für sich behalten und bringt damit das ganze Volk in Sippenhaft. Aber ich möchte ein bisschen weiter vorne anfangen, dass wir das noch ein bisschen genauer verstehen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch im Ohr habt. Vielleicht habt ihr es letzte Woche gehört, was der Georg Lorneberg gesagt hat, oder habt ihr es gelesen oder wisst ihr sowieso. Ich möchte es noch mal kurz zusammenfassen. Josua zog mit einem Trupp mit Trompeten und Widerhörner und was weiß ich um Jericho. Und tatsächlich stürzte diese Riesenmauer der Stadt, die ja wirklich gigantisch gewesen sein müsste, am 7. Tag nach 7 Runden und mit irgendwelchem Geschrei von den Israeliten, stürzten die Mauern ein. Was für ein Erfolg und was für ein Wahnsinn. Ich kann mir es nicht vorstellen. Was für ein Triumph. Was für eine furchtbare Schlacht. Nur Rahab und ihre Familie wurden verschont, so haben wir es gehört. Gott hatte die Stadt dann unter seinen Bann gestellt. Das bedeutet so viel wie, dass die Stadt und alles, was darin ist, ihm gehört. Und jetzt lese ich auch noch mal kurz diese 3 Verse. Mir ist wichtig, dass wir das noch mal im Ohr haben, diese Verse 17 bis 19 vom vorigen Kapitel. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, also Jericho, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind. Denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Also, Wir würden sagen, sonst stürzt ihr das ganze Volk ins Unglück und bringt dieselbe Strafe über unser Volk, die ihr an Jericho vollstrecken sollt. Aber alles Silber und Gold samt dem ehernen und eisernen Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Also, Israel konnte diese große Stadt Jericho aus zwei Gründen einnehmen. Nach menschlichem Ermessen nicht einnehmbar, aber erstens, Gott hat ihnen schon verheißen, ich habe euch die Stadt in die Hände gegeben. Zweitens, sie haben sich daran gehalten, was Gott gesagt hat über Josua, haben sich exakt an die Anweisungen vom Josua gehalten. So unlogisch und seltsam sie vielleicht auch geklungen haben, laufen da ein paar Mal rum und dann schreit irgendwann. Das ist wichtig, finde ich. Also dahin, Gott hat es ihnen in die Hand gegeben und sie haben genau gehorsam gefolgt, was sie machen sollten. Also, die haben den Rand auf Jericho gehabt und jetzt haben sie so gedacht, die nächste Stadt kommt jetzt, Ai ist dran. Naja, jetzt schauen wir mal und gucken mal an. Na, haben sie es wie üblich, hat der Josua zwei Kundschafter weggeschickt, haben wir gehört. Und die sind dann gekommen und haben dann gesagt, naja, also da muss nicht das ganze Kriegsvolk rufziehen. Wir haben sie gesehen, die Stadt Jericho, ja, aber da reichen 2.000 bis 3.000 Mann. Wenn man es genau liest, so auch zwischen den Zeilen, hat sich das angehört wie ein bisschen großspurig so. Ja, und dann sind sie hoch mit ihren 3.000 Mann und dann 36 Mann wurden erschlagen. Und Josua und alle Ältesten lagen dann auf dem Boden und haben Kleider zerrissen und Asche über sich geworfen. Naja, können wir ja denken, man hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber was sind schon 36 Leute bei 2 Millionen? Aber ich denke mal, da ging es jetzt ganz bestimmt nicht nur um die 36 Personen, die sie zu beklagen hatten, sondern vor allem, denke ich mal, ging es um diese demütigende Niederlage nach so einem gigantischen Sieg über Jericho. Die großspurige Selbstsicherheit nach dem Sieg und dann diese Niederlage in Ai, das gab sicher unglaubliche Verzagtheit. Und Josua war verzweifelt. Wie gesagt, sie lagen in Staub und Asche auf dem Boden, klagten vor Gott. Und dann, wenn man es genau lesen, ist das fast so wie eine Anklage geworden an Gott. Josua sagt dann, Gott, wie konntest du uns das antun? Warum hast du uns über den Jordan geführt? Und wir sind doch nicht in der Lage, so eine kleine Stadt einzunehmen. Auf dein Befehl hin sind wir doch nach Kanaan. Und jetzt hast du, Gott, deine Hand von uns abgezogen. Ihr könnt das alles nochmal nachlesen. Ich habe für mich nur gedacht, der Josua, der kam überhaupt nicht auf die Idee, dass vielleicht das Volk Israel irgendwas falsch gemacht hat, dass Gott plötzlich nicht mehr mit ihnen war. Und dann, Vers 10, Hammer, Gott sagt zu Josua, was liegst du da unten auf dem Boden? Steh auf. Ich habe gedacht, es hört sich an wie, kannst du aufhören mit Bäden, nutzt nichts, wenn man sitzt. Also habe ich so im ersten Moment gedacht. Aber dann sagt Gott, steh auf, Israel hat sich versündigt, sie sind zum Bann geworden. Ich lese jetzt nochmal Vers 1. Aber die Israeliten, Mehrzahl, vergriffen sich an dem Gebannten. Den Achan, der Sohn Karmis und so weiter von denen da, nahm etwas vom Gebannten. Also einer hat was genommen und dann steht da schon die Mehrzahl drin. Einer vergriffen und das ganze Volk unter Gottes Zorn. Achams Vergehen hier in der Geschichte betrifft nicht nur ihn allein als Täter, sondern das Volk. Diese Sippenhaft. Ich habe dann was nachgelesen. Also das war früher auch tatsächlich so üblich mit dieser Sippenhaft. Das kam erst einige Jahre oder viele Jahre später, dass der Einzelne dann zur Rechenschaft gezogen wurde. Was hat der Achan gemacht? Achan, da ging es nicht nur um das Glauben. Achan hat Gottes Heiligkeit nicht ernst genommen. Gott hat es ausdrücklich verboten. Deshalb habe ich nochmal die 3 Verse gelesen. Es ist mir ganz wichtig. Gott hat es ausdrücklich verboten. Und damit kam es zum Bundesbruch. Weil das Gebannte, das stand ja Gott zur Verfügung. Und ja, und jetzt möchte ich mal so der Achan nochmal ein bisschen genau angucken, was er so gesagt hat. Er hat ja sofort zugegeben, ja, ich habe gesündigt, war sofort. Er hat da nichts irgendwie beschönigt. Also seine Tat ist einfach Sakrileg gegen die Heiligkeit Gottes, Gott seiner Ehre beraubt. Gesagt, ja, ich habe was genommen. Ich sah das, ich bekam Lust drauf, ich nahm es. Wenn man so überlegt, so funktioniert ja auch Werbung. Wir sehen was, will ich haben, kaufe ich im Regelfall dann. Und wenn man es nicht macht, also ist was ganz Normales. Wir sehen was, wir möchten es haben. Und ist ja menschlich. Schwierig wird es halt, denke ich, wenn man Lust hat auf was, das einem halt nicht gehört. Dann ist es Diebstahl oder Ehebruch. Man kann das ja in alle möglichen Varianten weiterspinnen. Aber was jetzt noch interessant ist beim Aachen, da steht nochmal ein Wort dran. Und ich verscharrte es. Tja, warum hat er das verscharrt? Hat er gemeint, im Boden ist es besser aufgehoben? Bestimmt nicht. Er hat gewusst, das war nicht richtig. Das war nicht richtig. Ja, kleine Ursache, große Wirkung. Und wenn man das dann jetzt weiterliest, diese Verse, na, höre ich schon manche sagen, boah, das Alte Testament ist ja brutal und was weiß ich. Der Acher muss sterben als Konsequenz, ja. Wie ein Präzedenzfall, könnte man sagen. Aber schauen wir es nochmal an. Es beginnt mit dem begehrlichen Blick, muss ich haben, das Auge sieht. Und ist ja wie bei Adam und Eva, da ist das mich noch gekommen, da ist die Frau sah, dass es gut zu essen wäre von dem Baum. Und da steht es tatsächlich so drin, und dass es eine Lust für die Augen wäre. Also ist doch die Frage, für uns auch, was schauen wir eigentlich an? Was schauen wir an? Oder gibt es vielleicht bei uns auch irgendwas, was vielleicht auch mir verscharrt hat? Weiß ich nicht. Ich denke immer, wenn ich irgendwas verscharren muss, wenn ich irgendwas heimlich mache, wenn ich irgendwas, ja, was keiner mitkriegen soll, außer vielleicht eine Geburtstagsüberraschung, aber wenn das so, wo ich mein Gewissen auch anschlägt, dann ist das nichts Gutes. Dann ist das nichts Gutes, wenn ich was verheimlichen muss. Und jetzt möchte ich ein bisschen vorgreifen auf heute. Das ist jetzt ein Riesensprung. Aber ich habe so gedacht, wenn ich was verscharren muss, vielleicht habe ich was, was nicht so in die Öffentlichkeit kommen muss. Aber dann bin ich jetzt heute, komme ich wirklich auf heute und auf Jesus, muss ich echt sagen, ich bin so froh, dass ich es vor ihm ausbreiten darf. Und eins müssen wir wissen, er weiß es sowieso. Gott hat auch gewusst, wo es war. Und Jesus möchte uns freimachen von unseren verscharrten Dingen. Eigenschaften, Besitztümer, Abhängigkeiten, egal was uns unfrei hält. Aber, wie gesagt, ich habe jetzt weit vorgegriffen, aber mir ist es wichtig, ich komme nachher noch mal ein bisschen drauf, aber mir ist wichtig, dass wir als Christen, ich will nicht sagen, dass wir vielleicht manchmal auch so kleine Achern sind irgendwo, dass wir als Christen in dem Bund bleiben, den Gott in Jesus mit uns geschlossen hat. Ich persönlich, das ist mir so richtig klar geworden bei diesem Text, lerne an der Geschichte mit dem Achern, dass wir mit Gottes Heiligkeit nicht spaßen können. Ich denke da an eine Stelle, ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen, ich meine, der Paulus hat es, glaube ich, an die Römer geschrieben, also könnt's nachlesen und Entschuldigung, falls es falsch, weil ich es falsch gesagt habe. Aber da schreibt er mal vom Töpfer und dem Ton und vergleicht Gott mit dem Töpfer und wir sind der Ton. Und ich weiß, die Geschichte hat mir immer nie gefallen und finde ich auch heute schwierig, dass Gott machen kann, was er will. Irgendwie ist es für mich, ein schwieriger Gedanke, aber es ist diese Heiligkeit Gottes. Ich denke immer, ich will mit meinem Verstand, mit meiner Grenze Gott analysieren. Ich weiß nicht, euch geht es vielleicht nicht so, aber ich möchte einfach Gott verstehen, möchte ihn am liebsten irgendwie einpacken, wo ich weiß, Anna reagiert er so, wenn ich das mache, macht er das. Aber Gott ist einfach nicht fassbar. Er ist nicht begreifbar. Er ist nicht verfügbar in dem Sinn. Er ist fern und doch ganz nah. Also, wenn ich so denke, an Begegnungen, die tatsächlich Menschen hatten mit Gott, Mose, stehst auf heiligem Boden. Als Gott mit ihm gesprochen hat, hat er müssen sein Angesicht zudecken vor lauter Schreck. Der Jakob ist irgendwann mal aufgewacht und hat gesagt, ist so erschrocken und hat sich gefürchtet, weil er auf heiligem Boden geschlafen hat, steht irgendwo im, auch im 1. Mose 28. Im Jesaja, wie der gesagt hat, ich muss vergehen, ich bin so unrein vor dem Herrn, vor Gott. Und der Elia am Horeb damals, als Gott im Sausen vorbei ist, hat er sein Antlitz zudeckt. Also diese Heiligkeit Gottes, diese absolute Sündlosigkeit, dieses absolut Reine und Heilige. Ich weiß nicht, wenn jemand, weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber wenn man sein Leben Jesus übergibt und hat wirklich so diesen Moment, das berührt einen so, da wird einem das, da hat man so geschwind, oder was heißt geschwind, aber man hat eine Erkenntnis, die wirklich ganz tief gehen kann, dass wir vor Gott wirklich gar nicht bestehen können. Aber gute Nachricht, auch wenn ich jetzt Gott nicht in mein Päckchen einpacken kann und das gern hätte, nein, Gott hat sich extra aufgemacht in die Welt. Er hat Jesus in diese Welt geschickt und Jesus hat alle Schuld, meine, deine, eure, egal, von jedem ans Holz tragen, bis er gerufen hat, und das muss man überlegen, ich habe erst aufgeschrieben, bis er rief, er ist, es ist vollbracht, aber er hat zuerst gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese absolute Heiligkeit Gottes und diese Sünde der ganzen Welt, diese Kluft, die Jesus dann überwunden hat, es ist vollbracht, alle Schuld vergeben. Einer hat für alle gebüßt. Der Unterschied zum Achan. Der Achan hat auch büßen müssen für seine Schuld. Aber nur das Volk hat dann, ist dann nicht mehr unter Gottes Zorn gestanden. Aber Jesus, der hatte nichts verbrochen. Er hat keine Schuld auf sich geladen. Und Jesus als Gottes einziger und geliebter Sohn hat alle Schuld auf sich genommen. Und er ist uns auch von Gott quasi zur Heiligung gemacht, ja? Das merken wir an dieser Geschichte vom Achan. Wer zu Gott gehören will, kann das nur, wenn er heilig ist. Und geheiligt sein heißt, ja, mit Jesu, durch Jesus werden wir das. Wir sind von Gott dann beschlagnahmt. Nicht mehr ich bestimme, was gut und böse ist, sondern Gott bestimmt, was gut und böse für ihn ist. Und um das zu verstehen und ins alltägliche Leben umzusetzen, hat er uns Jesus an die Seite gestellt. Jesus, mein Lehrer, mein Helfer, im Heiligen Geist zeigte mir immer wieder, was man tun und was man lassen soll. Und wenn irgendwas verscharrt ist, wenn irgendwas wieder, was weiß ich, ich darf zu Jesus kommen, darf sie ihm bringen, ich kriege Vergebung und er fängt neu mit mir an. Zum Abschluss möchte ich einfach nur sagen, Gott ist für mich, also ich spreche von mir, Gott ist für mich kein Kumpel. Gott ist heilig. Aber, und das ist für mich das Faszinierende, das Unglaubliche, das Geniale, zu diesem heiligen Gott darf ich, weil ich zu Jesus gehöre, Vater sagen. Ein Vater darf alles ihm bringen. Und das ist so unglaublich. Und darüber freue ich mich wirklich von Herzen.
Ja, ich möchte und darf dazu nur noch ergänzen. Gerlin, hast du schon alles gut gezeigt und gut umrissen, auch was die Situation war, was die Geschichte von dem Achan war. Und so bei deiner Auslegung ist mir so nach vorne der Blick aufs Kreuz gekommen, dass wir eigentlich das Kreuz haben. Das ist eigentlich das, was uns Christen ausmacht, dass wir da hingehen können mit all unserer Lasten, mit aller Sorge, auch unserer Schuld. Und das dort, wo die Balken sich kreuzen, das Ort ist, an dem wir Vergebung empfangen, an dem wir aber auch zu Hause sind. Und schön, dass wir auch als Christen, vielleicht nochmal besonders als Abis, in der Bibel zu Hause sind, dass wir drin lesen können in seinem Wort. Und ich liebe die Geschichte in der Bibel, wo Gott sein Reich baut über alle Hindernisse hinweg, souverän. Und auch darin erkennen wir immer wieder, dass Gott sein Volk führt und auch dann zu uns persönlich sprechen kann, weil er uns auch dadurch durch sein Wort persönlich führen will. Alte Testament, harter Tobak manchmal. Und ich denke, manche haben ja Probleme mit der Geschichte von der Landnahme, die ja nicht so ganz einfach sind. Manchmal auch ein blutiges Geschäft. Aber wir dürfen es nicht verwechseln natürlich mit Eroberungskriege, diese Landnahme, sondern ist Territorium, was Gott gehört. Gott hat die ganze Welt geschaffen, das ganze Weltall, das Meer, das Land. Und ein Teil hat er sich vorbehalten. Das ist mein Teil. Das ist sein Land, der heilige Boden. Man kann sich ja manchmal fragen, wieso geschieht es so mit so viel Blutvergießen? Manche sind sehr ernste, gewichtige Punkte, wo man hier betrachten. Manche Geschichten gehen, das geht dann auch wieder flacher hinweg. Wichtig ist zunächst mal, dass Gott sich nach und nach in seiner Geschichte mit dem Volk Gottes offenbart. Das zeigt, das kann man gut erkennen, auch an bekannten Worten. Und wenn man nicht Christ nach einer Bibelstelle fragt, aus dem Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist das, was viele wissen. Und viele sehen es als Aufforderung zur Rache. Aber Gott hat es eigentlich ganz anders gemeint. Es kann auch eine Stelle zur Begrenzung sein. Man kann es nachlesen, gleich nach den 10 Geboten im 1. Mosebuch 34. Da gibt es Beispiele auch in der Geschichte Israels, wo eine Frau geschändet wurde und zwei Brüder, Jakobs Söhne, Rache genommen haben. Die haben das anders verstanden, das biblische Wort. Die haben das ganze Dorf platt gemacht. Und Gott sagt aber, nein, das ist nicht mein Wille. Das ist nicht verhältnismäßig. Ich begrenze das. Und deswegen bringt er dieses Wort Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus sagt, ich begrenze es nicht nur im Neuen Testament, sondern ich zeige euch einen ganz anderen Weg. Er sagt, überwindet eure Feinde, indem ihr was ganz anderes tut, nämlich indem ihr ihnen Gutes tut. Ja, liebet eure Feinde und überwindet das Böse mit Gutem. So gibt es viele Punkte im Alten Testament, die etwas deutlich machen, was später in Christus noch einmal viel strahlender und viel heller wird. Wo aber geistliche Lehren drinstehen, da, wo wir etwas mitnehmen können für unsere Gemeinde, für unsere Gemeinschaft, aber auch natürlich für unser persönliches Leben, uns gut gebrauchen können. Dass es Auswirkungen haben kann, Dinge, die wir tun, die vielleicht nicht in Ordnung sind, die Auswirkungen haben kann auf Gemeinschaft, auf diese Einnahme dieser Stadt Ai oder auch persönlich. Wir haben ja, Gerlinde hat es schon gesagt, die Eroberung Jerichos hinter uns gelassen und sie sagt uns nicht diese Geschichte, dass wir jetzt mit irgendeiner Waffengewalt irgendwo was uns nehmen sollen. Sie sagt auch nicht, dass wir etwas selber tun sollen aus eigenen Dingen, sondern Gott hat es ihnen geboten. Die Israeliten hatten ja menschlich gesehen keine Chance, Jericho zu erobern. Gott sagt ihnen, wie es geht. Menschlich betrachtet hätten wir es anders lösen wollen. Aber Gott hat von innen her die Nuss geknackt. Und das ist nicht nur bei der Eroberung hier dieser Stadt, dieses Land, was ihnen gehört, aber das kann man auch übertragen, auch auf Menschen. Wenn wir von Jesus reden, wenn wir vielleicht manchen Menschen gern knacken würden, gern, dass er doch kapiert, wer Jesus ist, dann müssen wir auch aufpassen, dass wir keine Menschenbeschwätze kennen, Christ zu werden. Das wollen wir auch nicht. Wir können auch keinen Druck ausüben. Das versuchen wir vielleicht auch manchmal, das ist aber der falsche Weg. Das hat die Kirche auch mal probiert mit den Kreuzzügen. Das war ein einziges Desaster, in dem es geendet hat. Wir können nur durch Jesus, nur er kann von innen her das Schloss aufschließen. Und dann kann was Neues entstehen, neues Leben. So gibt es viele Lehren im Alten Testament und im Neuen auch. Wir können, weil wir Jesus kennen, auf unseren Herrn vertrauen. Ein was noch zur Landnahme, was Israel vor sich hat, das Land Kanaan, das für die Menschen im Alten Bund das Zeichen war, dass Gott sie lieb hat, dass er bei ihnen war, dass er mit ihnen war und in ihnen dieses Land gegeben hatte. Sie hatten ja noch nicht den Heiligen Geist, wie wir ihn haben können. Er war anwesend in dieser Bundeslade mit ihnen, das war ein Zeichen dafür. Und er war im äußerlichen Erleben des Volkes Gottes bei ihnen. Er gibt den Israeliten Lebensraum. Er gibt Gnade und zeigt, dass er mit ihnen ist. Er liebt sie. Das ist der Hintergrund. Er liebt sein Volk, dass er in sein gelobtes Land sie führen möchte. Sie sind mit ihm unterwegs. Spannende Geschichte haben wir die letzten Wochen schon gehört und gelesen. Und letzte Woche kam ja auch nochmal dieser Einzug in dieses Land, wo der Georg Lolleberg uns so eindrücklich gezeigt hat, zieh die Schuhe aus. Schuhe aus, das ist ein heiliges Land, was er dem Volk gegeben hat. Da hat Unheiliges nichts drin zu suchen. Und er hat es auch ihnen angekündigt, auch dem Achan, Gerlinde hat es berichtet, was passiert, wenn ihr da unheilig seid. Seid getrost und unverzagt. Und so sollt ihr in das Land hineinziehen, das Land, das ich euch zum Erbe geben will. In der Basisbibel heißt es, übersetzt in den Erbbesitz, in die Erbpacht. Das heißt, der Anteil der Israeliten an dem Land, das Gott ihnen gibt, dürfen sie nutzen, das dürfen sie besitzen in der Lebzeit, das dürfen sie bebauen, aber der eigentliche Eigentümer, der ist Gott. Mir ist mal die Geschichte, vielleicht habt ihr sie auch gehört, vom Herr Deichmann gekommen in einer Reportage, wo er über sein Unternehmen gesprochen hat, wo er sagt, der Reporter, das ist ja Ihr Unternehmen, was Sie da aufbauen, er sagt, das ist nicht mein Unternehmen. Das gehört Gott. Das gehört dem Herrn. Ich bin nur der Verwalter hier. Und so dürfen die Israeliten dieses Land nehmen, was Gottes Land ist, gehört. Und er hat es genau im Josua am Anfang beschrieben, wie das Land aussehen soll. Von wo bis wo, die Grenzen genau aufgezeigt, dass das Land ist. Dann ist ja interessant für uns, dass wir es erst im vergangenen Jahrhundert erleben durften, dass es ein Staat geworden ist, Staat Israel, der bis heute verfolgt wird, der bis heute angegriffen wird, dem sein Land nicht zugesprochen wird. Und die UN auch das Palästinenserland, was man menschlich ja verstehen wird, den Palästinensern geben will. Wir würden ja menschlich auch sagen, ihnen gehört Ausland, aber als Christe und mit biblisch fundiert wissen wir, das ist Gottes Land. Das können sie gar nicht hergeben. Was ist das Land, was Gott dem Volk Israel zugesprochen hat? Und lass das Buch dieses Gesetzes, so heißt es im Kapitel 1, Vers 8, nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du es hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Daran wird dir auf deinem Wege gelingen und du wirst es recht ausrichten, dann hast du Erfolg, wenn du ihm folgst. Für uns ist es heute Jesus. Für sie war es damals Gott, der bei ihnen in der Bundeslade anwesend war, vorangegangen ist, viele Wunder, die sie mit ihm erlebt hat. Und dann hat es auch dem Achan schon gesagt, er hat es gewusst, dass es nicht recht ist, dass er doch auf dem Weg gehen soll und sich nichts von dem nehmen soll. Und in Micha gibt es eine Stelle, da heißt es, ist dir doch gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Ich sage es in einer anderen Übersetzung, was er von dir erwartet, das Rechte tun, Nachsicht an anderen haben und bewusst den Weg mit Gott gehen, mit Gott. Es ist dir gesagt, Achan, Fritz, Heiko, könnt jetzt eure Namen einsetzen, wenn ihr wollt. Es wurde gesagt, Achan wusste, dass wer deinem Munde ungehorsam ist und nicht gehorcht, deinen Worten in allem, was du gebietest, der soll sterben. So ist es in Josua in Kapitel 1, Vers 18 gesagt worden. Achan wusste es doch. Warum, fragt man sich. Warum nur? Genau an dieser Stelle sagt die Menschheit immer wieder, Gott, warum ist er so schrecklich? Warum kann Gott so schrecklich sein? Und dieser Gott ist nicht schrecklich, denn er will, dass allen Menschen geholfen werden, sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So heißt es im 1. Timotheus 2, Vers 4. Dass sie doch erkennen, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, damals wie heute. Der Gott, der in der Bundeslade bei ihnen war, heute ist es Jesus, der durch seinen Geist bei uns ist. Du musst nicht sterben. Du kannst leben, auch wenn der Sünde sollt der Tod ist. Aber du musst vertrauen dem, der das Leben ist. Damals hieß es auf Gott zu vertrauen und seiner Führung und das, was Gottes ist, Gott zu belassen und sich nicht dran zu bereichern. Die Sünde beginnt im Verborgenen. Gerlinde hat es schon beschrieben, die vier Punkte immer wieder gleich. Und im Vers 20 benannte es Achan, was er ja schon wusste, dass es Sünde ist. Und er wusste es, was er verscharrt hatte und versteckte es. Und schwierig ist, wenn du nach etwas Lust hast, das dir nicht gehört. Das kann Besitz sein, das kann auch etwas sein, vielleicht am Arbeitsplatz, wo du denkst, ach, das könntest du eigentlich auch geschickt daheim gebrauchen. Die Frau des Nächsten, die war mit einem Meisterkollegen auf der Bibelschule, auf der Meisterschule in Saulgau, der war von Ingolstadt. Wir hatten ein zusammenes Zimmer und er sagte, glaubst du wieder, letztes Wochenende wieder. Das kommt bei mir so oft vor. Die hatten ein kleines Raumausstattergeschäft, wo sie auch Polster hin und Gardinen vorhängen und auch viel bezogen hin. Und dann glaubst du nicht, wie viele kommen zu mir im Laden und sagen, die Oma sei gestorben und sie hätten noch Leder im Keller gefunden. Wenn du aber die Prospekte von neuen Audi-Modellen gesehen hast, hast du genau das Leder gesehen, was dort in den Sitzen verbraucht wurde. Alle Audi-Mitarbeiter, die dachten, wir können noch ein bisschen nebenher ein bisschen Geschäftle machen und ihm Leder verkaufen, dass er doch verkaufen könnte. Sagt er, bring's wieder, behalt's, bezieh dir selber was. Ich nehm's dir nicht an, weil er wusste, wo es herkommt. Auch da muss man wieder aufpassen. Es sind immer wieder Möglichkeiten, Dinge, wo Versuchungen da sind, wo Menschen sich da verleiten lassen und denken, sich einen Vorteil dazu verschaffen. Verschachen die verborgenen Dinge, die heimlichen Dinge, heimliche Affären, alles Dinge, wo nicht gut sind. Und wenn man etwas verschachen muss, dann müssen einem die Alarmglocken läuten, das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Und andererseits ist auch gut, dass wir keine durchsichtigen Menschen sind. Das ist zwar gewollt, zunehmend immer mehr preiszugeben, gibt es ja zum Glück noch der Datenschutz, der es eigentlich verhindern will. Da ist vielleicht gut, dass man nicht alles weiß. Aber es ist gut, dass man wisse mit dem, was uns belastet, was uns drückt, dass man wisse, wo gehen wir hin damit. Und jeder kann da was anderes einsetzen. Ich habe da mal einen Instagram-Post die letzte Woche gelesen. Da kam der Vers ist von jemandem, unbekannten Verfasser, verurteile niemanden, nur weil er anders sündigt als du. Verurteile niemanden, nur weil er anders sündigt als du. Das ist mir da hängen geblieben. Wie schnell ist man dabei, jemand anders zu verurteilen? Denkt, das ist aber nicht recht. Und das will Christ sein, der sollte mal aufpassen, wo er hinlandet, wenn er so weitermacht. Nee, jeder hat sein eigentlich in dem Sinn schon sein eigenes Päckle zu tragen. Und dabei ist auch wichtig, wo gehen wir hin mit unserem Päckle. Der Talmud hat mal gesagt oder sagt immer noch, achte, ihr kennt es vielleicht, achte auf deine Gedanken, denn sie können Worte werden. Achte auf deine Worte, denn sie können Handlung werden. Achte auf deine Handlungen, denn sie können Gewohnheiten werden. Achte auf deine Gewohnheiten, sie können Charakter werden. Achte auf deinen Charakter, denn er kann dein Schicksal werden. So ist es leider im Achan hier ergangen. Es beginnt mit dem kleinen Diebstahl. Es beginnt oft mit dem kleinen Blick auf irgendetwas, was nicht gut ist. Gott sagt, es ist nicht gut. Du verstehst es nicht, aber lass es. Das kann man bei den Geboten Gottes nehmen, die er uns zusagt. Wir kennen auch Blicke, wir kennen Handlungen, die einfach uns nicht gut tun, einfach lassen. Lass es einfach. Und das hier ist Gebanntes, was Gott gesagt hat. Also das, was Gott schon gehört, wird für den späteren Tempelbau gebraucht. Lass es, nimm es nicht. Wer es nimmt, muss sterben. Und manches Kleine führt zu immer Größeren, wie es auch der Talmud hier beschrieben hat, dass es immer größere Kreise zieht. Und es endet oft in einem schlechten Gewissen, in Bitterkeit, vielleicht in Abhängigkeit, vielleicht in Druck. Und dann denkt man, wie kann Gott nur so brutal sein mit dem Achan? Aber da steckt eigentlich mega viel Liebe dahinter. Er möchte nicht, dass Menschen kaputt gehen, sondern dass sie bestehen können. Und er möchte, dass sie Leben kennen und nicht, dass sie unten durchgehen. Er möchte nicht, dass das Zeug verscharrt und es sichtbar wird. Das ist die Quelle des Segens, dass man vor Gott authentisch leben kann. Er sieht durch, er sieht uns bis ins Herz hinein. Gott hat aber einen Weg geschaffen, einen Weg im Gegengewicht, weil er gemerkt hat, wir Menschen schaffen es nicht allein. Und da kann man froh sein, dass wir zu Zeiten vom Neuen Testament leben, dass wir nach Jesu Kreuzigung immer wieder aufs Kreuz schauen können. Wir gehen jetzt in die Passionszeit und da können wir das Lied bewusst im Herzen singen. Für mich gingst du nach Golgatha. Für mich hast du das Kreuz getragen. Das ist das Gegengewicht. Gott hat eine Lösung geschaffen, eine Erlösung, weil er gekommen ist auf diese Welt, gibt es Erlösung. Er hat uns hinausgelöst. In Kolosser 2, Vers 14 heißt es, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Und wir kennen alle die Jesaja-Stelle, auch gut in die Passionszeit demnächst passend, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir heil. Das gilt immer noch. Der Sünde sollt ist der Tod. Das war bei Adam und Eva so, du hast beschrieben. Mir ist die Rahel noch eingefallen, die den Hausgott gestohlen hat, was nicht hat gut sein soll. Der Kain und der Abel kennen wir. Wir kennen Judas Iskariot, der Jesus verkauft hat. Alles hat tödlich geendet. Der Sünde sollt ist der Tod. Wir Christen haben nur einen Vorteil, welche nach Christi Geburt und seiner Kreuzigung gestorben sind. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Das ist das Gute, dass die Strafe auf ihm liegt. Da dürfen wir unserem Gott und unserem Herrn Jesus danken dafür jeden Tag. Und ich möchte schließen mit Hans-Peter Reuer, der mal gesagt hat, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Ist sogar ein Buchtitel, wo er verfasst hat. Ein sehr inhaltsvolles Buch. Und da gab es mal eine Stelle, wo er beschreibt, die heißt überschrieben Arroganz oder Demut. Jemand sagt einmal zu mir, ihr Christen, ihr seid so arrogant, ihr glaubt immer besser zu sein als die anderen Menschen auf der Welt. Darauf antwortete ich, also Hans-Peter Reuer, ihm, nein, ich bin kein besserer Mensch, als du es bist. Wir sind beide gleich schlecht. Allerdings habe ich erkannt und zugegeben, dass ich schlecht bin und habe Gott und Menschen um Vergebung gebeten. Das hast du offensichtlich noch nicht getan. Wer von uns beide ist nun eigentlich arrogant? Und dann schließt er, darum findet ein Mensch erst durch die Beziehung zu Gott wieder seine ursprüngliche Bestimmung zurück. Denn nur wenn wir Gott kennen, wissen wir, woher wir kommen wozu wir hier sind und wissen auch, wohin wir einmal gehen. In Josua beginnt im ersten Kapitel mit dem Vers 9, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist, lass dir nicht grauen, entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das dürfen wir mitnehmen und auch mit dieser Gewissheit in die neue Woche gehen. Amen.
Text lese, dann darüber nachdenke, dann erschrecken mir. Und wenn mir Angst kriege über deine Heiligkeit, über die Konsequenzen, die es hat, wenn mir deinen Willen nicht befolgt, dann erschrecken mir über das, was wir in dem Bericht vom Achan gehört haben. Und stelle fest und müssen zugeben, auch mir in Sachen in unserem Leben, dass wir versteckt haben, dass wir vergraben haben, dass niemand wissen darf, und an das mir selber nicht gern denkt. Und Herr Jesus, dass wir dich kennen, ist unsere Chance, dass wir aus diesem Versteckspiel rauskommen. Und da möchte ich dir Danke sagen, dass du den Weg auf dich genommen hast, hierher zu kommen auf die Erde, und dass du gelitten hast und gestorben bist für mich und für uns alle, wie wir hier sitzen. Und nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt, für jeden Menschen. Es ist dein Wille, ein ausgesprochener Wille, dass jeder zurechtgebracht wird und dass jeder erkennt, dass du die Rettung bist und dass jeder ewiges Leben kriegt. Das möchtest du. Und du möchtest mit uns anfangen, du möchtest, dass wir deine Helfer dabei sind. Herr Jesus, er möchte mal demütig sein, er möchte bekennen, was wir der Last in unserem Leben hin, möchte es dir geben. Du vergibst gern und du fängst gern neu mit uns an. Und Jesus, ich möchte auch dich bitten, dass du uns immer wieder zeigst, dass du nicht der Kumpel bist und dass unser Vater im Himmel nicht der ist, der fünfe Grade sein lässt in jeder Beziehung, sondern dass es wirklich ernste Konsequenzen hat und dass es im Leben hier auf der Erde darauf ankommt, wie wir zu dir stehen. Und es soll uns ein Ansporn sein, dass wir Zeuge sind, dass wir unser Leben in Ordnung bringen und dass wir die Menschen, die wir jeden Tag treffen und mit denen wir zusammen sind, dass wir für sie einigen, dass wir ihnen als Christen begegnen, sie auch mit dir bekannt machen, wo es uns möglich ist und dass wir für sie beten. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns erlaubt hast, unsere Bitte vor dich zu bringen mit Flehe und mit Danksagung. Und so möchte ich das tun und ich bitte, Herr Jesus, dass du bei unseren Geschwister bist, die heute Abend nicht da sein können, die krank sind, die gebrechlich sind. Ich möchte dich auch bitten, dass du unsere Geschwister aufrichtest, die in Trauer sind, die sich schwer tun, auch mit dem Alltag zurechtzukommen, weil sie alleine sind und einsam oder traurig. Richte du sie auf und mach du sie wieder fröhlich in dir. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten für unsere Mitbürger und für unsere Arbeitskollegen, für die Menschen, die wir jetzt diese Woche wieder treffen. Wir möchten sie in deinem Namen segnen und möchten einfach als fröhliche Christen unterwegs sein. Und ich möchte dich auch bitten, dass du ja in unserer Welt diese schreckliche Sache, die passiert und die wir sehen, dass du da Gnade gibst und dass du eingreifst und hilfst. Die letzte Woche, diese Erdbeben dort in Syrien und Türkei und die viele zigtausend Menschen, die ihr Leben verloren haben. Schenk du, dass mir helfe, dass die Welt einfach da kräftig mit anpackt. Und ich bitte dich für eins, für unsere Menschen in unserem Staat und in ganzer Welt, die auch ja, überlegen, wie kann man diesen Krieg in der Ukraine, wie kann man da helfen und was kann man tun. Gib du Einsicht und gib du einfach die Verantwortliche deinen Willen ins Herz, dass das dort wird, was du für richtig findest, dass bald wieder Friede stattfindet, dass die Menschen dieses Töte aufhören. Und also möchte ich dir Danke sagen, dass wir dir das sagen dürfen, denn dass du der bist, der Kraft hat und der Macht hat und der wirkt und der Sache verändert, die für Menschen unvorstellbar sind. Auch das haben wir in eine Geschichte gehört. Du hast die Macht, die Stadt einzureißen und niederfallen zu lassen. Und in deinem Willen ist alles gelegen, in deinem Segen. Herr Jesus, danke, dass du da bist, dass du mit uns bist, heute Nacht und auch morgen. Und so möchten wir fröhlich und getrost in die nächsten Tage gehen. Danke, dass du dabei bist. Amen.